Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Carlos Alcaraz hat zum 6. Mal einen Grand Slam gewonnen. Er ist erst gerade ein paar Monate 22 Jahre alt. Zum 2. Mal gewinnt er bei den US Open im Finale gegen Jannik Sinner. Ein überraschend spannungsarmes, aber trotzdem immer noch sehr gut klassisches Match, was wir heute gesehen haben. Herzlich willkommen zum letzten Daily von Chip and Charge hier zu den US Open 2025. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, nicht nur Philipp Joubert, sondern auch...
Wer?
Na, ich dachte, wir nehmen direkt die Überleitung zu Donald Trump.
Ach, ich weiß, ich wollte eigentlich erst ein bisschen über Carlos Alcaraz sprechen, aber lass uns gerne als erstes dieses Thema vom Tisch nehmen. Mit 48 Minuten Verspätung wurde dieses Match heute begonnen, weil wegen Donald Trumps Besuch heute Sicherheitsvorkehrungen erhöht wurden. Die Menschen mussten durch ein flughafenähnliches Gebilde dann noch durch, also wie beim Flughafen, dass sie mehrere Checks machen mussten. Und das führte dazu, dass anderthalb Sätze lang das Stadion nicht voll war, weil so lange noch die Leute draußen waren. Donald Trump war bei der Hymne zu sehen, wie er salutiert hat, obwohl er nie bei der Armee war, weil er ja irgendwelche Sporne im Fersensporn hatte und deswegen nicht dabei sein konnte. Der größte Narzisst der Menschheit momentan war im Stadion und hat dieses Finale meiner Meinung nach gestört. Es ist mein Podcast, deswegen darf ich das auch sagen. Ist mir egal, wer, ob jemand eine andere Meinung hat. Meine Meinung ist, der war da völlig fehl am Platze.
Ja, gehen wir nochmal kurz aufs Warum ein. Also ich habe mich jetzt nicht super tief mit beschäftigt, aber von allem, wie ich es verstanden habe, war es ja auf Einladung von Rolex.
Genau.
Rolex, absoluter Großsponsor des Tennis. Also werden sich vielleicht auch der ein oder die andere von den Stars fragen, aha, okay, das sind also die Verbindungen, warum ist es so gekommen? Weil, wie wir alle mitbekommen haben, die Schweiz wesentlich höhere Zölle zum Beispiel als Staaten der Europäischen Union aufgedrückt bekommen hat von Trump und davon wäre Rolex natürlich sehr betroffen und die haben jetzt gehofft, quasi auf dem kurzen Dienstwege durch einmal das Küssen der Füße von Trump die Sache abräumen zu können. Es wäre natürlich absolut kurios, wenn da dann Weltpolitik gemacht werden würde, aber ich halte es nicht für unmöglich und bin sehr gespannt, wie das Tennis an sich und eben bestimmte Leute im Tennis damit umgehen, dass Rolex hier so eine Aktion gebracht hat.
Ja, es war, also ich empfand es als innervierend, dass der Präsident der USA dabei ist. Das haben wir dann schon mal gesehen. Bill Clinton war schon mal da. 2023 war auch der damalige Ex-Präsident Barack Obama zur Eröffnung damals da, wurde dann deutlich herzlicher empfangen als Donald Trump heute. Es gab Jubel für ihn, es gab allerdings auch Buhrufe und das mischte sich so ein bisschen, als er auf der Bildleinwand eingeblendet worden ist. Und ja, du hast es gesagt, Rolex hat ihn eingeladen. Rolex ist von den Zöllen betroffen, die die Schweiz aufgedrückt bekommen bekommen hat. Und sie wollten jetzt anscheinend hier dann so ein ganz kleines bisschen die Füße küssen, so wie auch die ganzen Tech-Konzerne wie Amazon, wie Meta, wie Google etc., die in den letzten Wochen dort dann alle ja in den Hintern gekrochen sind von Donald Trump. Also das ist eine Geschichte, die heute sehr, sehr unschön war. Ich hatte dadurch dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir ganz ein bisschen den Abend verleidet. Aber es war auch Bruce Springsteen da und das hat es alles wieder aufgewogen.
Wobei gestern nicht da ist, nicht Amanda Anisimova, irgendwo aus demselben Dorf wie er.
Nee, die ist 15 Kilometer von ihm entfernt, glaube ich, geboren worden. Ja. Ich weiß auch nicht, warum er gestern nicht da war.
Also wirklich.
Keine Ahnung. Aber auch andere Stars waren da. Shaggy und Sting waren da.
Steph Curry,
genau. Lindsay Vonn war da. Und zwei meiner Lieblinge aus der Serie The Office, Mindy Kaling und BJ Novak. Das hat mich total gefreut. Die saßen neben, ich glaube, Bruce Springsteen sogar. Und das war sehr, sehr lustig.
Sind die nicht seit Jahrzehnten ein On-and-Off-Paar?
Ja, genau.
Siehst du? Das habe dann selbst ich mitbekommen.
Siehst du, da weißt selbst du Bescheid. Ja, großartig. Ja, also da haben wir dann Gott sei Dank jetzt nochmal den Bogen zu was Schönem spannen können. Wir müssen darüber sprechen, dass Carlos Alcaraz seinen 6. Grand Slam heute gewonnen hat und dass er hier in einer Art und Weise dieses Turnier dominiert hat mit nur einem Satzverlust, den hat er jetzt im Finale gehabt, dass einem nicht Angst und Bange werden möchte, aber dass man schon denkt, oh Gott, wo soll das noch enden mit ihm? Wir sprechen natürlich gleich über das Match in allen Einzelheiten, aber seit Wimbledon habe ich das Gefühl, das hat auch Andrea Petkovic im Interview bei Sky gesagt, seit Wimbledon habe ich das Gefühl, dass er mit einer neuen Seriosität spielt. Das, was er hier durchgezogen hat, das war 7 Matches lang, komplett fokussiert von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ja, da war der ein oder andere Punkt, wo er dann zwischendurch den mal richtig schön machen wollte. Aber insgesamt ist diese nicht Naivität, aber diese jugendliche Spielfreude ist einer neuen Seriosität gewichen, die jetzt die Gegner so abräumt, wie dann auch heute Jannik Sinner.
Ja, und vielleicht noch beeindruckender, nur 3-mal den Aufschlag abgegeben. Also über das ganze Turnier, nicht heute im Match. Weiß ich, hat das vielleicht mal ein Federer geschafft? Ich bin mir nicht ganz sicher, unter Umständen mal ein Samples. Also irgendwer Schlaues wird es rausfinden. Es ist auf jeden Fall extrem beeindruckend. Der hatte auch schon in Cincinnati dominiert. Da ist das Finale dann ja quasi ausgefallen, weil sie dann nach ein paar Spielen aufgeben musste. Er war in Wimbledon schon richtig gut. Man könnte vielleicht auch sagen, dass diese Phase der, wie du sie jetzt genannt hast, Seriosität irgendwann im Frühling begonnen hat. Ich meine, er hat jetzt irgendwie 2 Matches verloren seit wahrscheinlich Monte Carlo oder so. Damals das Finale in Barcelona, wo er ein bisschen angeschlagen war, das Wimbledon-Finale, und ansonsten hat er nichts mehr verloren. Und das ist natürlich schon ein historisch guter Lauf. Geht ein bisschen unter, weil wir die Big Three haben mit all ihren fantastischen Statistiken und Sinner eben auch so überragend war, was letzte Jahr. Aber das hier ist schon ein historisch guter Lauf gewesen. Und er hat heute wirklich nichts anbrennen lassen. Können wir gleich drüber reden. Er war hier derjenige, der glaube ich, eine ziemlich klare Idee hatte, wie er das runterspielen wollte, und hat das dann auch einfach so durchgezogen. Und was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Hier schaukeln sich ja wirklich 2 komplett auf und sind dem Feld sowieso schon enteilt, haben jetzt zusammen die letzten 8 Grand Slams gewonnen. Und wo soll es noch hinführen? Natürlich wird irgendwer anders da schon reinstoßen in diese Balance, aber es ist schon sehr beeindruckend. Und Alcaraz hat jetzt quasi in dem Trio von Finals seine eigene Duftmarke, nämlich die der Dominanz, hinterlassen.
Wir können uns allerdings auch auf die Gewissheiten aus dem letzten Jahr nicht mehr so richtig verlassen. Letztes Jahr hieß es, die Hartplätze hat Jannik Sinner im Griff, die natürlichen Plätze hat Carlos Alcaraz im Griff. Jetzt hat Jannik Sinner die Australian Open gewonnen, dann hat Carlos Alcaraz dieses unglaubliche Match in Paris gewonnen, was eigentlich Jannik Sinner hätte gewinnen müssen. Dann gewinnt Jannik Sinner in Wimbledon und jetzt gewinnt auf Hartplatz wieder Carlos Alcaraz. Und Jannik Sinner hat in den letzten 1/3 Jahren 5 Niederlagen auf Hartplatz gehabt, 4 Niederlagen davon gegen Carlos Alcaraz, ja, und diese eine Niederlage gegen André Rublev. Rublev muss ich doch auch denken, was hatte ich denn damals für einen Tag?
Ja, es war doch direkt nach, also war ja eigentlich nach der in Anführungszeichen Dopingrückkehr, ne? Während der Rest bei Olympia war, ist er doch damals dann in Kanada aufgeschlagen, hat gegen Rublev verloren, dann die letzten Verhandlungen gehabt und dann erstmal die Nichtsperre bekommen. Also viel passiert im letzten Jahr von Jannik Sinner und also ich meine, der wirklich spannende Teil für Alcaraz beginnt jetzt, weil jetzt kommen in den nächsten Wochen die Turniere, die ihm eigentlich überhaupt nicht liegen, wo er auch noch nicht viel gerissen hat in der Vergangenheit. Da können wir dann, glaube ich, am Ende nochmal hingucken und generell zu den Duellen der beiden. Ich glaube, es ist auch noch nicht so ganz klar, was hier der entscheidende Faktor ist. Ich hätte jetzt irgendwie nach dem Wimbledon-Finale angenommen, naja, okay, vielleicht ist es halt doch irgendwie sowas wie, wie schnell ist der Court? Das liegt dann einfach Sinner, weil die Matches davor waren eher auf langsamen Courts, aber der hier war ziemlich schnell, das kann es also nicht gewesen sein. Vielleicht war Sinner jetzt wirklich ein bisschen angeschlagen, ist im Bereich des Möglichen, aber die Rivalität zwischen den beiden, so, naja, langweilig man das auch sehen kann, weil die beiden immer aufeinandertreffen, so sehr geht es zwischen den beiden hin und her und hat es hier noch gar kein Narrativ festgesetzt so richtig, wie wir es dann, weiß ich, bei Federer Nadal nach einer gewissen Zeit hatten. Auch wenn Alcaraz jetzt die meisten Matches gewonnen hat, du hast schon gesagt, er hätte das French Open Finale vermutlich verlieren müssen, das Wimbledon Finale hat Sinner zurecht gewonnen, also hier ist im Moment echt viel in den Duellen zwischen den beiden drin.
Es ist eine ganze Menge drin und da können wir noch einmal sagen, und wir haben schon sehr, sehr häufig darüber gesprochen, du hast es eben schon so im Nebensatz angesprochen, wo soll das alles noch hinführen? Es wird jemand irgendwann in die Phalanx eindringen. So ist Tennis aufgebaut, in den letzten Jahrzehnten dann auch immer gewesen. Es gibt den einen. Ich frage mich nur, wann kennen wir diesen jungen Mann schon, der in diese Phalanx mit einbrechen kann, der diese Phalanx nicht nur wie, ich sage jetzt mal, Marin Cilic 2014 US Open oder Juan Martín del Potro aufbrechen kann, sondern einer, der wie Stan Wawrinka oder Andy Murray auch mal wirklich 3 oder 4 Grand Slams gewinnen kann. Kennen wir diesen jungen Mann schon? Ich glaube, wir kennen ihn noch nicht.
Oh, ich halte es für möglich. Ich denke, wir haben 2,5 heiße Eisen im Feuer. Das eine ist sicherlich Jack Draper, wenn er denn nicht so häufig verletzt wäre. Dann müssen wir gucken, ob ihm das gelingt, weil der hat schon beeindruckende erste paar Monate gespielt. Ich glaube, der hat einfach allein durch seine Linkshänder-Dasein einen großen Vorteil, mit dem die anderen beiden auch erstmal umgehen müssten. Dann haben wir in der Theorie Ben Shelton, wäre wirklich so spannend gewesen, was passiert wäre, hätte der sich hier nicht verletzt. Und dann haben wir natürlich noch João Fonseca, der nicht so athletisch ist wie die anderen beiden, aber das ist Sinner auch abgegangen, seinen späten Teenagerjahren. Und dann hat er auf einmal den Schritt nach vorne gemacht. Und ich glaube wirklich, Fonseca steht im Jahr in den Top 10 und wird die beiden ein bisschen nerven und ärgern. Aber im Moment ist es natürlich absolute Dominanz von Sinner und Alcaraz.
Weil beide als noch nicht mal in ihrem Peak angekommen sind, hat man das Gefühl, ne?
Ja, auf der anderen Seite, wie soll jetzt zum Beispiel Sinner noch besser werden? Also Sinner hatte ja schon das letzte Jahr fantastische Leistung gebracht. Bei Alcaraz kann man sehen, wie er noch besser werden könnte. Bei Sinner weiß ich nicht. Also höchstens noch abgebrühter, noch abgeklärter, noch besser in engen Momenten. Aber ansonsten, wie soll er noch besser werden? Dann gewinnt er ja wirklich 95% der Matches in der Saison.
Ein Satz noch gerade zu Ben Shelton, der war heute beim Fußball bei seiner Freundin Trinity Rodman und dann wurde er eingeblendet als Trinity Rodmans Plus One. Das fand ich ziemlich cool.
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, Frauenfußball ist auch etwas progressiver besetzt als Tennis in vielen Ecken der Welt. Ja.
Aber Trinity Rodmans Plus One fand ich schon sehr, sehr lustig. Lass uns in das Match gehen. Wir hatten vorher gewusst, beide haben relativ souverän dieses Finale erreicht. Ja, Jannik Sinner musste 2 Sätze abgeben und sah vielleicht gegen Denis Shapovalov und auch gegen Felix Auger-Aliassime zwischendurch angreifbar aus. Und trotzdem hatte ich mir persönlich keine Sorgen jetzt gemacht, dass er hier ein wettbewerbsfähiges Match aufbilden kann. Auf der anderen Seite war dann Carlos Alcaraz, der hier, was ich eben schon gesagt habe, so seriös durchgegangen ist, der keinen Satz abgegeben hatte bislang, der nur einmal seinen Aufschlag bis dahin verloren hatte. Und ich möchte, dieser erste Satz ging mit 6-2 an Alcaraz, ich möchte sagen, dass man wohl besser nicht spielen kann als Carlos Alcaraz in diesem ersten Satz. Er hat sofort das Break geschafft, ist sofort in den Rallyes gewesen. Ich glaube auch, dass das Jannik Sinner so ein bisschen beeindruckt hat. Jannik Sinner mit 3 Unforced Errors in den ersten, in dem ersten Aufschlagspiel. Und Alcaraz hat sofort auf die Tube gedrückt. Und was mich so beeindruckt hat, war heute, dass Alcaraz immer auf der Grundlinie stand, nie in irgendeiner Weise sich zurückfallen hat lassen, sondern wirklich immer Hochgeschwindigkeitstennis gespielt hat und die Bälle so häufig im Steigen genommen hat.
Ja, und eigentlich hat Sinner ja relativ viel richtig gemacht. Also ich habe mir jetzt extra nochmal die Statistiken vom Wimbledon-Finale nebenher aufgemacht, weil man es ja wunderbar eigentlich miteinander vergleichen kann, ähnlich schneller Belag etc. Und damals hatte Sinner das auch gewonnen, weil der Aufschlag gekommen ist. Und auch hier 60% drin, das passt schon. Alcaraz hatte gerade mal 3% mehr. Das würde man erwarten, wenn Sinner sowas wie ein Match reinbekommt. Klammer auf, er hat es nicht reinbekommen, aber wenn, dann müsste er eigentlich in so einem Match drin sein. Und trotzdem hat es nichts geholfen, weil er war beim zweiten Aufschlag ziemlich chancenlos. Da hat Alcaraz übernommen. Alcaraz hat seine Fähigkeiten hinter dem Aufschlag gezeigt. Und das ist eben nicht nur, dass er mittlerweile ordentlich Wumms drin hat, sondern dass er sich super offensiv reinbewegt, nachdem er den Aufschlag gesetzt hat. Und er hat wirklich, ja, für keine Minute in diesem ersten Satz nachgelassen. Er hat Sinner wirklich überrollt. Und Sinner hat dann ein paar Sachen im Laufe des Matches probiert, sich anzupassen. Aber am Anfang stand er noch relativ nah an der Grundlinie dran. Und Alcaraz hat ihm wirklich keinen Platz zum Atmen gelassen. Und der einzige Weg für Sinner im ersten Satz schien zu sein, okay, ich komme ans Netz und probiere da mal mein Glück. Es hat im ersten Spiel nicht so gut geklappt. Danach war es relativ effizient. Aber sonst hatte Sinner keine Möglichkeit, diesen Rhythmus und diese Wucht von Alcaraz in irgendeiner Form wirklich zu brechen oder da mal irgendwie so den Rhythmus rauszuziehen. Der wurde komplett von Alcaraz im ersten Satz gesetzt.
Es gab so ein, zwei Punkte, wo ich dann auch so gedacht habe, boah, ey, was macht der mit uns? Es gab bei 1:3 aus der Sicht von Sinner, seinem Aufschlagspiel, gab es einen unglaublichen Volley-Stop von Carlos Alcaraz, wo er an der T-Linie den Ball nicht Halbvolley, sondern Volley nimmt und der Ball einfach so kurz hinter der Linie dann aufkommt. Slice-Topspin-Kombi bei 2:3 beziehungsweise bei 3:2 für ihn. Er war kreativer, er hatte eine unglaubliche Länge in seinen Schlägen, er hatte die notwendige Aggressivität, weil das war ja dann auch etwas, was wir so häufig dann auch gesehen haben, dass dass Alcaraz sofort in den Angriff geschaltet hat. Es gab keinerlei abwartende Rallies oder so, sondern er ist sofort mit der Tempoverschärfung reingegangen und das fand ich beeindruckend im ersten Satz.
Ja, und dadurch ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl entschieden, dass Sinner hier im ersten Satz überhaupt nicht die Power hatte, die Ballwechsel zu wenden. Aber ich glaube, es lag daran, dass er halt so in die Defensive gedrückt wurde. Und es passt für Sinner, wenn er in die Defensive gedrückt wird und wenn er ein bisschen Zeit hat, wenn er sich da rein bewegen kann. Also klassisch ist ja, man attackiert Sinner irgendwie auf Vor- oder Rückhand und er läuft rein und spielt halt fantastische Passierbälle. Aber das hat Alcaraz gar nicht zugelassen, weil er entweder das Netz direkt dicht gemacht hat oder einfach so viel Power und Tiefe hatte, dass Sinner in der Defensive war. Und Sinner lebt von dieser kontrollierten Offensive, wo er auf der Grundlinie steht und halt einfach die Bälle, die Linien entlang verteilt und das Tempo hochhält und seine Gegner quasi selber in der Defensive hält. Und heute hat Alcaraz zumindest im ersten Satz exakt das mit ihm gemacht, was Sinner so gut gegen eigentlich alle anderen kann.
Erster Satz also mit 6:2 an Carlos Alcaraz. Der zweite Satz war unglaublich wichtig für Jannik Sinner. Er hat sofort Breakball wieder gegen sich gehabt, konnte mit einem Doppelfehler hat er zum Beispiel einen gehabt, da hat er einen Ball weggeschossen, da war er wirklich sauer mal. Da hat er trotz Breakball hat er den Aufschlag gehalten. Carlos Alcaraz war immer wieder ganz problemlos bei seinem eigenen Aufschlag. Und Sinner war dann meiner Meinung nach trotzdem aggressiver. Und was mir gut gefallen hat im zweiten Satz hat der Aufschlag gut funktioniert bei Sinner, auch die Aufschläge nach außen zum Beispiel. Und dann gab es bei 2:1 das 2:0 Break. Und da hat jeder gedacht, ja, jetzt ist die Maschine von Sinner warm gelaufen. Er hat dann dieses Break halten können und bestätigen können. Und da hatte ich zum einzigen Mal während dieses Matches das Gefühl, dass der Faden ein bisschen gerissen war bei Alcaraz. Da war er beeindruckt. Dieses Break, was er 2:0 kassiert hat und die ein, zwei Spiele danach, da war er so ein bisschen, beim Boxen würde man sagen, da hat er einen Wirkungstreffer bekommen.
Ja, es war ja auch ein komischer Satz. Es war so ein bisschen, ich hatte mir aufgeschrieben, Kampf und Krampf statt Kunst. Also im ersten Satz war ja einfach beeindruckend von Alcaraz. Und hier war schon viel Arbeit drin. Also wenn man jetzt auch guckt, Sinner kriegt in dem Satz 47% erste Aufschläge rein. Das ist schwach. Alcaraz nicht viel mehr, aber Alcaraz bleibt dominant hinterm ersten Aufschlag, hat ein paar Probleme mit dem zweiten. Und wie gewinnt Sinner diesen zweiten Satz, indem er 11 von 16 Punkten hinterm zweiten Aufschlag gewinnt? Das ist gut. Das bedeutet aber normalerweise auch, dass jemand sehr viel Arbeit leisten muss. Und das hatte ich das Gefühl bei Sinner, er musste gerade nach dem Break, um das zu bestätigen, viel Arbeit leisten. Das Break hat er sich geholt durch sehr gute Returns und dann schnelle Angriffe. Dann hat er quasi mit Alcaraz gemacht, was Alcaraz mit ihm gemacht hat. Danach war es aber einfach viel Arbeit. Und es war nie so, hatte ich das Gefühl, nach den von dir angesprochenen 2-3 Spielen, dass er dann dominant geworden wäre oder dass er dann einfach das Match so gestalten konnte, wie er wollte, sondern er musste hart arbeiten in der Hoffnung, dass Alcaraz schwächer wird und er für sich eine Taktik findet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er ein paar Mal wirklich 3, 4, 5 Schritte zurückgegangen ist, um sich selber ein bisschen mehr Zeit am Ball zu geben, einfach im Vertrauen, dass er schon genug Tiefe mit den Schlägen finden kann. Aber ich hatte das Gefühl, dass er da nicht genau wusste, wie kommt aus der tiefen Position wieder an die Grundlinie ran. Also er hat viel probiert, er hat da seine Klasse bewiesen, aber er hat zeitgleich schon ganz schön hart arbeiten müssen für diesen Satzgewinn, während Alcaraz das vermutlich auch innerlich wirklich diesem eher schwachen Aufschlagspiel zuschreiben konnte und nicht sich sagen musste, ja, jetzt habe ich den Weg verloren.
Aber insgesamt können wir mal sagen, dass Jannik Sinner heute große, große Probleme hatte mit dem Aufschlag. 48% Quote über die gesamten 4 Sätze. 69% der Punkte hat er da gemacht. Das ist für jemanden, der so einen guten Aufschlag hat wie Jannik Sinner, eine wirklich miserable Quote. Muss man allerdings auch dazu sagen, dass der Return dann ziemlich gut gestimmt hat von Carlos Alcaraz. Aber insgesamt, Jannik Sinner hat dieser Aufschlag zu selten zur Verfügung gestanden.
Ja, ich bin gespannt, ob noch, also er wird sicherlich in der Pressekonferenz gefragt werden, was da mit der Bauchmuskelverletzung los war, wegen der er sich hat behandeln lassen im Halbfinale. Könnte natürlich immer ein Zeichen sein, dass er da sich einfach beim Aufschlag nicht so sicher gefühlt hat. Generell hatte ich wirklich das Gefühl, er hat den Court nicht so gut öffnen können mit den Aufschlägen, wie zum Beispiel im Wimbledon-Finale, da hat er ihn häufig sehr schnell breit gemacht. Hier konnte Alcaraz ihn attackieren und dann muss man auch sagen, dass Sinner dann in Sätzen 3 und 4 teilweise ein bisschen untergegangen ist. Also da hat er einen Winner geschlagen im dritten Satz, hat wirklich viele vermeidbare Fehler drin gehabt, also wirklich Fehler, die ihm selten passieren, wo Bälle meterweise ins Ausgehen oder wo Vorhand und Rückhand einfach nicht sicher genug sind. Klar, da hat Alcaraz den Druck hochgehalten, aber man kann sagen, in Sätzen 3 und 4 hat Sinner bei eigentlich keinem Schlag eine richtig gute Leistung mehr gebracht und das hätte man ja vielleicht erwarten können, aber es kann eben sein, dass er es auch so empfunden hat, dass das ein Satz war, der viel von ihm abverlangt hat, der zweite Satz, und dass dann in 3 und 4 nicht mehr viel da war, aber es war schon überraschend, wie A, hart er für diesen Satz arbeiten musste und B, wie er dann doch so ein bisschen in sich zusammengefallen ist danach.
Das war, für mich war es bedeutsam, gleich das erste Aufschlagspiel von Jannik Sinner im dritten Satz. Erste Aufschlagspiel holt Carlos Alcaraz, nachdem er so ein bisschen durcheinander schien im zweiten Satz, holt er sich das erste Aufschlagspiel sehr sicher. Dann gibt es beim Stand von 0-1, 15-30, fantastischer Aufschlag durch die Mitte von Jannik Sinner. Er geht auf 30 beide und dann nutzt trotzdem Alcaraz seinen Breakball und das wegen eines wilden Vorhandfehlers von Jannik Sinner. Und diese Fehler, die haben wir so selten von ihm gesehen. Diese wirklich wilden Dinger, wo er versucht, in die Offensive zu kommen und dann trotzdem dieses Overhitting hat, also dass er entweder zu weit geht oder zu weit in die Ecken geht und dann der Ball an der Linie vorbeigeht und am Ende wirklich es wild aussah. Und es ist zum Teil in Anführungsstrichen gewöhnlich aussah, wie Jannik Sinner da heute gespielt hat. Und dieser dritte Satz, der ging so schnell weg, dass bei 0-3 sein Aufschlagspiel, da gab es eine zu kurze Vorhand von ihm. Und Carlos Alcaraz ist so draufgegangen und immer wieder draufgegangen, hat sich keinerlei Verschnaufpausen gegeben, hat das alles sofort bestraft. Und das war ein brutaler dritter Satz für Jannik Sinner.
Ja, also wahrscheinlich der chancenloseste seit, weiß ich, seit immer an die Weltspitze in der Form aufgestiegen ist. Ne? Weil eben, du hast schon beschrieben, was passiert ist beim ersten Break. Das zweite Break hat er mit einem wirklich relativ einfachen Inside-Out, Vorhand Fehler weggegeben. Da hat er, glaube ich, schon seine Rückhand nicht ganz getraut, war in die Rückhandecke gegangen, wollte den jetzt gar nicht mal so tief setzen. Der geht ein gutes Stück ins Aus. Und ja, die Vorhand, die war weg irgendwie im dritten Satz. Und ein Winner, auch das dürfte ihm schon lange, lange, lange nicht mehr passiert sein. Er hat sich dann so ein ganz klein bisschen gefangen in den letzten zwei, drei Spielen. Konnte man vielleicht auch annehmen, jetzt kommt er im vierten zurück, aber sind wir ehrlich, da kam dann auch nicht mehr so viel von ihm.
Der vierte Satz ging dann wieder los. Ich hab mir eine Notiz aufgeschrieben beim Stand von 2-1 für Sinner. Schreibe ich wieder ein solides Aufschlagspiel von Alcaraz, der sich hier so gut bewegt, der so schnell ist, seine Intensität ist atemberaubend. Das ist mir schon vorher aufgefallen, aber da muss ich es nochmal niederschreiben, weil diese Intensität ist wirklich atemberaubend gewesen. Also das war etwas, wo ich gedacht habe, das habe ich selten gesehen in dieser Form von Alcaraz.
Ja, es war wirklich diese Mischung, denn das Break davor kommt nach. Ah, beim 30-30 kommt erst ein Doppelfehler und dann kommt wieder eine wilde Vorhand ins Aus. Ja. Also da ist das Break weg und danach ruht sich Alcaraz aber nicht aus, sondern hält das Tempo hoch. Und es schien jetzt ja schon fast so ein bisschen, dass er seit Wimbledon auf einer Mission war. Das hat ihm bestimmt geschmerzt, dass er das Finale dort verloren hat. Und dann sind beide erst wieder in Cincinnati angetreten und da war ja auch relativ schnell klar, dass Sinner krank ist, aber Alcaraz hat durchgezogen, hat dann nicht, wie schon in anderen Fällen, wir erinnern uns ans Viertelfinale bei den Australian Open gegen Djokovic, nicht gewusst, was mit einem kranken Spieler machen, nee, da hat er komplett durchgezogen, hier hat er auch komplett durchgezogen, also die Niederlage, trotz aller Freundlichkeit, wird er sicherlich persönlich genommen haben und hat dann hier einfach von der, ja, wie du schon gesagt hast, Intensität her ein beeindruckendes Match gespielt.
Das war auf jeden Fall ein beeindruckendes Match und am Ende gewinnt Carlos Alcaraz ganz, ganz sicher und verdient mit 6-2, 3-6, 6-1 und 6-4. Das war jetzt nach dem Wimbledon-Finale das zweite Match, was nicht so diese Dramatik hatte. Wir sind natürlich extrem verwöhnt durch das French Open-Finale und trotzdem haben wir jetzt zwei Matches gesehen, die eher ich möchte nicht sagen unterwältigend waren, aber die nicht diese Spannungsmomente hatten. Wir hatten großartiges Tennis, aber es ist sehr schnell in eine Richtung gegangen. In Wimbledon haben wir dann auch irgendwann so ein Gefühl gehabt, wissen wir, ob Carlos Alcaraz das noch umdrehen konnte? Und wir wurden sehr schnell eines Besseren belehrt. Nein, er konnte es nicht umdrehen. Und hier hatte man so ab Mitte des dritten Satzes das Gefühl, es geht heute nichts für Sinner. Und das finde ich beeindruckend, dass wir nur bei den French Open beide auf einem absolut gleichen Niveau gesehen haben.
Ja, scheint schon ein Matchup zu sein, das tagesformabhängig ist. Also wer mit der besseren Form reinkommt, scheint das Match zu gewinnen. Ausnahme vielleicht die French Open, aber da muss man sagen, das war natürlich auch schon außergewöhnlich, was Alcaraz da gelungen ist. Da hätte ja nur der eine Return beim zweiten Matchball von Sinner setzen müssen und dann hätten wir da wahrscheinlich nie groß drüber gesprochen, also hätten drüber gesprochen, aber es wäre uns nicht groß in Erinnerung geblieben, dann wäre es halt auch ein ganz nettes Viersatzmatch gewesen und so, ja, sind wir vielleicht damals auch von dem US Open Match vor ein paar Jahren verwöhnt worden, von den French Open. Auch Peking letztes Jahr war natürlich beeindruckend, aber ich glaube, es hängt dann vielleicht auch, weil es jetzt eben kein Matchup ist, wie zum Beispiel Federer-Nadal, wo es einfach so eine klare Idee von Nadal gab, wie er das gewinnen kann, weil es das hier nicht gibt, hängt es mehr von der Tagesform ab und die war heute ganz klar auf der Seite von Alcaraz und vielleicht gab es schon Zeichen, dass es nicht das Turnier von Sinner ist. Das Halbfinale war nicht so gut, also war natürlich immer noch gut, aber nicht so gut. Er hatte gegen Shapovalov Probleme, er war krank ins Turnier reingekommen. Es war nicht so ganz das Turnier. Ich hatte mich dann trotzdem gestern oder heute Morgen oder wann auch immer es war in der Vorschau noch entschieden, dass er es gewinnen würde. Aber er war heute sehr weit davon entfernt, es zu gewinnen.
Ja, das war er tatsächlich. Also Carlos Alcaraz gewinnt zum sechsten Mal einen Grand Slam mit 22,5 Jahren. Roger Federer war nicht so alt bei seinem oder war älter bei seinem sechsten Grand Slam. Rafael Nadal war älter bei seinem sechsten Grand Slam und auch Novak Djokovic war älter als bei seinem sechsten Grand Slam. Es ist schon ein ziemliches Tempo, was er vorlegt.
Einerseits schon, andererseits muss man natürlich sagen, als Federer angefangen hat zu gewinnen, hat er dann erstmal nicht so den großen Rivalen gehabt, zumindest außerhalb vom Sand, hat dann sehr schnell viele Grand-Slam-Turniere gewonnen. Bei Djokovic ging es irgendwann auch sehr schnell, bei Nadal irgendwann auch. Also jetzt müsste Alcaraz, um da mitzuhalten, wahrscheinlich irgendwie bei den nächsten 3 Jahren 8 Grand-Slams oder so gewinnen. Das glaube ich nicht, dass das passiert, dafür ist Sinner zu gut. Und eben, es gibt ja die von uns noch angesprochene Möglichkeit, dass jemand noch dazu stößt. Ich glaube, wenn die beiden jetzt nächstes Jahr auch 4 Grand Slam-Finale spielen, dann wird es ein bisschen öde werden.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, Carlos Alcaraz hat dieses Turnier gewonnen, diese US Open, die damit beendet sind, weil wir haben heute kein Match mehr gehabt aus dem Bereich des Doppels oder Mixed, weil das Mixed wurde ja schon vor dem Turnier gespielt, vor dem normalen Turnier, und ja, dieses Turnier ist beendet. Können wir mal ein Fazit ziehen, wie wir es so gerne ziehen?
Ja, also du hast natürlich wirklich da den Premium-Blick drauf gehabt. Ich weiß nicht, ob ich mich noch ein paar Wochen an das Turnier groß erinnern werde. Also es gab ein paar unterhaltsame Matches. Es gab interessante Geschichten, wer es jetzt gewonnen hat. Aber vielleicht auch durch die Zeitdifferenz, die mir halt heutzutage mehr zusetzt durch normale Arbeit, als es früher der Fall war, hatte ich so das Gefühl, ja, das lief ganz nett mit, aber das war jetzt auch nicht mehr als eine 3 für mich, das Turnier.
Ich bin heute mal komplett auf deiner Seite. Für mich war es auch eine 3. Ich habe für Sport Europe TV, habe ich 8 Tage lang kommentiert, und es hat großen Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich 2 bemerkenswerte Matches hatte mit Altmaier gegen Tsitsipas nachts um 2 bis morgens um 6 Uhr. Und das Zverev-Match gegen Felix Auger-Aliassime hatte ich. Das waren 2 bemerkenswerte Matches, nicht nur was das Sportliche anging, sondern auch was das Drumherum anging. Bei Sport Europe TV hat man ja die Möglichkeit, mit dem Kommentator zu chatten, beziehungsweise in einem Chat sich dann zu treffen, und der Kommentator guckt halt drauf. Das war bemerkenswert und das war außergewöhnlich, diese beiden Matches. Und es hat mir großen Spaß gemacht, das hier zu kommentieren. Aber ich bin deiner Meinung, dass man sich an dieses Turnier wahrscheinlich nicht mehr lange erinnern wird, weil es keins, du sagst es immer, dass man kein Match hatte, was so richtig in Erinnerung bleibt. Wir hatten in den ersten Tagen ein paar hervorragende Damen-Matches, und ich möchte auch sagen, dass der Frauenwettbewerb meiner Meinung nach in diesem Jahr besser war, weil wir haben 2 wirklich, wirklich gute Halbfinals erlebt. Wir haben auch ein ordentliches Finale noch erlebt, und wir hatten zwischendurch ein paar überragend gute Matches. Und das bleibt für mich hängen. Der Herrenwettbewerb ist für mich so ein ganz kleines bisschen nebenher gelaufen.
Ja, Spitze ist mein Breiter bei den Damen. Also klar, wir haben die beiden alles überragenden Spielerinnen der letzten Jahre, aber sie sind nicht unschlagbar. Wir hatten jetzt mit Anisimova eine, die rangezogen ist. Coco Gauff hat jetzt hier nicht so eine Chance, aber hat natürlich trotzdem in diesem Jahr schon Grand-Slam-Turnier gewonnen. Und es hat sich so ein bisschen das Gefühl eingestellt, sind so 6 bis 8 Spielerinnen, die wirklich relevant sind auf der Damenseite. Und die sind meistens dann auch in diesen Turnieren da, oder zumindest der Großteil von ihnen. Und bei den Herren ist es im Moment so, wir haben die beiden alles überragenden. Dann haben wir den ewigen Novak Djokovic, der so ein bisschen hinterherhechelt. Und dann, wer sich halt gerade hergibt aus den Generationen dazwischen und ein Halbfinale erreicht. Und ja, so entwickelt sich das Moment. Also gucken, ob es im nächsten Grand Slam ja anders aussieht oder ob irgendwer jetzt im Herbst aufdrehen kann. Was war jetzt das 5. Final? Wir zählen kurz Rom, Paris, Wimbledon, Cincinnati hier, 5. Finale. Es können jetzt ja nicht 7 oder 8 oder 9 werden. Das wäre schon etwas überraschend. Und wenn doch, ist es auch recht bedenkenswert.
Ich glaube, dass beide sich dann noch die ein oder andere Pause gönnen werden und dass wir vielleicht dann nicht nochmal hier auch in Shanghai oder Peking oder Paris dann dieses Finale nochmal gegeneinander haben. Ich glaube, dass es so ein bisschen runterfährt jetzt im Herbst, weil beide nicht mehr diese Priorität haben auf diesen Turnieren wie auf den 4 Grand Slam Turnieren. Das kann ich nicht.
Ich hoffe es.
Ja, ich hoffe es auch tatsächlich. Ich hoffe es auch für uns beziehungsweise für den Sport. Ein Persönliches noch, was wollte ich dir jetzt sagen? Ich wollte was Persönliches sagen noch. Das war dieses Jahr relativ schwierig insgesamt, dann auch mit dem Podcast. Wir hoffen, dass wir euch gerecht geworden sind. Wir haben jetzt 11 Podcasts gemacht, aber diese Geschichte mit morgens dann nochmal die Sachen aus der Nacht zusammenfassen, die sind mir dieses Mal nicht gelungen, auch weil ich relativ viel spät und nachts gearbeitet habe. Ich hatte die ersten 3 Tage zum Beispiel waren Nachtschichten und da habe ich das noch hingekriegt, aber danach dann nicht mehr. Wir hoffen, dass wir dem gerecht geworden sind, was ihr hören wolltet, beziehungsweise wie wir das hören wolltet. Das war jetzt schon unser 83. Podcast in diesem Jahr. Es fühlt sich immer so ein bisschen an, als würden wir immer weniger machen, aber wir werden am Ende des Jahres dann auch wieder auf mindestens 90 Podcasts gekommen sein. Das, ich finde, das ist in dem Jobs, in denen wir stecken, also für mich ist es leichter als für dich, ist das trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung.
Ja.
Auch mal auf die Schulter klopfen.
Naja, sind wir ehrlich, wir werden da jeweils so 500 bis 600 Stunden reingesteckt haben. Rechnet euch aus, was eine Arbeitswoche hat. Geht davon aus, dass wir normale Jobs haben, das also an den Abenden und Wochenenden machen.
Die Leute wissen, was ich mache.
Ne, dann könnt ihr euch das ausrechnen. Also, das ist jetzt nicht als Fingerhoch-Appell, sondern als, wir können auch sagen, meine Güte, wir haben aber ganz schön abgeliefert dafür, wie schwierig die Situation ist. Ich glaube nicht, dass ein anderer deutschsprachiger Podcast 11 Folgen zu den US Open 2025 rausgehauen hat. Und ich weiß, dass es die im englischsprachigen Raum gibt. Aber da zahlt man dann auch häufig für oder es werden sehr offensiv Spenden eingefordert, was ja auch vollkommen okay ist. Das machen wir nicht in derselben Form und von daher glaube ich, dass das schon gut gepasst hat.
Ja, denke ich auch. Und diese Podcasts bleiben weiterhin immer alle kostenlos. Also wir freuen uns über Spenden, aber es müssen keine Spenden sein. Was ich mir wünschen würde, und das ist kostenlos und das ist für euch auch kostenlos, die ihr diesen Podcast hört und es haben sehr, sehr viele Leute zugehört. Wenn ihr diesen Podcast mögt und wenn ihr gerade diese tägliche Form der Grand Slam-Beobachtung mögt, dann würde ich mir wünschen, und da gibt es dann auch den Aufruf nochmal Ende des Jahres, spätestens bei unserem Podcast, den Jahresend-Podcast, da würde ich mir wünschen, dass ihr Anfang nächsten Jahres Richtung Australian Open, dass ihr da vielleicht entweder einfach mal schreibt hier, Australian Open kommen jetzt, wenn ihr ein bisschen Podcast hören wollt, dann guckt euch mal Chip and Charge an, irgendwo auf den sozialen Medien. Das würde ich mir wünschen. Das ist kostenlos, das kostet euch maximal 2 Minuten und wenn euch das gut gefällt, dann würde ich mich auch noch über Bewertungen und Rezensionen wünschen. Einerseits bei iTunes und bei Spotify, andererseits in euren Podcatchern eures Vertrauens geht das auch. Ich bin zum Beispiel bei Podcast Addict, da kann man zum Beispiel auch bewerten, den Podcast. Und das kostet nichts und wie gesagt, es bleiben alle Podcasts immer kostenlos. Wir freuen uns trotzdem über Spenden, wenn ihr das hier unterstützen wollt, das Projekt. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs wieder mal sehr, sehr viele Zuhören. Das waren sehr viele Podcast-Downloads, die wir hatten. Darüber freuen wir uns sehr. Es muss auch jetzt langsam mal kommen. Wir sind jetzt seit 11 Jahren dabei. Wir müssen jetzt langsam mal ein paar Podcast-Leute dabei sein oder Hörer dabei sein. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Nach dem Billie Jean King Cup beziehungsweise nach dem Laver Cup. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.